SWR 1, der Sonntagmorgen mit Nela Fichtner.
Langsam nehmen die tollen Tage so richtig Fahrt auf. Für die einen steuert das Jahr damit auf den absoluten Höhepunkt zu. Andere sind froh, wenn das Ganze wieder vorbei ist. Nicht jede schlüpft gerne in ein Kostüm oder Häs. Wir haben Leute in Tübingen gefragt, was sie rund um den Rosenmontag vorhaben.
Gar nichts. Früher, als ich jung war, ja, aber heute nicht mehr.
Schwierig.
Für die Kinder ist es nett.
Nice.
Ich bin kein Faschingstyp und gehe auch auf keine Veranstaltungen.
Also ich bin damit eigentlich aufgewachsen und ich mag es sehr gern und ich finde es super lustig und ich verkleide mich dann auch gern. Trinken ist cool.
Finde ich natürlich gut. Ist lustig, muss sein. Ist ja nicht so Karneval in Köln, ist ja klar, aber trotzdem. Schön gemacht, doch, finde ich gut.
Also ich bin kein Faschingstyp. Ich denke, die Spaß dran haben, für die ist das in Ordnung. Die Menschheit braucht heutzutage sowieso, denke ich, ein bisschen Abwechslung.
Oh, ich habe da irgendwie so eine Distanz, ich kriege das gar nicht mit. Also schwierig. Selber bin ich auch nicht verkleidet.
Kommt drauf an, was. Also so die Umzüge finde ich toll, ist eine tolle Tradition. Aber es gibt ja manchmal auch so Ausschweifungen, die sind dann nicht so schön.
Das ist eigentlich halt damit nicht so viel zu tun.
Ich finde es manchmal ein bisschen nervig.
Okay, und was machen Sie denn, um dem Faschingstrubel hier so ein bisschen zu entfliehen, wenn alles voll mit Umzügen ist? Zu Hause bleiben.
Ich gehe spazieren, Hallebad.
Wenn ich weiß, dass da in der Stadt ein Umzug ist, dann nicht in die Stadt gehen.
Ich gehe nicht raus, gehe in den Wald spazieren.
Mach die Fenster zu.
Fasnet, Fasching, Karneval, egal wie wir sie nennen, die fünfte Jahreszeit hat vor allem in katholischen Gegenden Tradition. In evangelischen Orten ist da vergleichsweise wenig geboten. Erst recht in andersgläubigen Communities, möchte man meinen. Doch in Köln ist das ein Trugschluss. Dort gibt es sogar einen jüdischen Karnevalsverein namens Kipperköp. Vor der Sendung habe ich deren Sprecher Lorenz Beckhardt gefragt, wie kommen eigentlich Menschen jüdischen Glaubens dazu, einen eigenständigen Karnevalsverein zu betreiben?
Ja, es gab eigentlich in Köln und im Rheinland schon seit 150, 200 Jahren immer Juden und Jüdinnen, die aktiv im Karneval waren. Der Kölsche Karneval zum Beispiel hatte ja letztes Jahr sein 200-jähriges Jubiläum. Seitdem gibt es das sogenannte Festkomitee Kölner Karneval. Und schon zu den ersten Darstellern des sogenannten Dreigestirns, Prinz, Jungfrau und Bauer, gehörten schon Anfang des 19. Jahrhunderts auch Juden dazu. Und insofern war es völlig selbstverständlich, dass Juden als Teil der Gesellschaft dort teilgenommen haben. Und zusätzlich ergab es sich dann, dass 1922 ein ursprünglich als Kegelclub gegründeter Verein namens KKK, Kleiner Kölner Club, sich im Laufe der Jahre zu einem Karnevalsverein entwickelt hat. Dieser Verein ist natürlich 1933 dann untergegangen, verboten. Viele Mitglieder sind ermordet worden, andere gingen ins Exil. Und die Kölschen Kipperköp, der Verein, der heute existiert, ist im Grunde genommen eigentlich der Versuch, diesen Verein wieder zum Leben zu erwecken und diese Tradition wieder aufzugreifen.
Und wie gelingt das? Wie groß ist Ihr Verein? Wie viele Mitglieder sind da? Was genau machen die womöglich anders als andere Karnevalsvereine?
Der Verein hat sich 2017 gegründet und 2019 dann ist der Verein an die Öffentlichkeit gegangen und hat ein enormes Medienecho gehabt. Das ging bis ins Ausland, nicht nur Israel, Brasilien, in den USA, in der New York Times sind Artikel erschienen und so aus den 12 ursprünglichen Mitgliedern sind mittlerweile 50 aktive geworden und zusätzlich nochmal ungefähr 130 Fördermitglieder. Das sind Leute, die den Verein, die Idee gut finden, aber nicht die Zeit finden, da regelmäßig aktiv zu sein und den Verein so unterstützen.
Was macht denn diese spezifisch jüdische Karnevalstradition aus? Gibt es da besondere Karnevalspraktiken?
Wir feiern eigentlich nicht jüdischen Karneval, sondern wir sind Juden im Karneval. Das heißt, wir feiern den Karneval genauso, wie Nichtjuden ihn auch feiern. Einen wirklich spezifischen jüdischen Karneval gibt es eigentlich nicht, auch nicht den spezifischen jüdischen Humor. Zumindest ist es bisher uns auch noch nicht gelungen, jetzt wieder an diese alte Tradition anzugreifen, dass wir wieder jüdische Büttenrednerinnen oder Büttenredner irgendwie aus unseren eigenen Reihen quasi haben. Das wünschen wir uns durchaus. Das wäre schön, wenn das wieder so ist. Aber dafür ist der Verein auch noch zu jung.
In diesem Jahr leben Jüdinnen und Juden ja unter besonderem Druck. Der Terrorangriff der Hamas hat zur Geiselnahme in Israel geführt, zum Krieg in Israel und Palästina und auch zu wachsendem Antisemitismus in Deutschland. Wie schwer fällt es da ausgelassen zu feiern?
Das war natürlich für uns alle ein sehr schwerer Schlag. Es gibt kaum ein jüdisches Mitglied bei uns bei den Kölschen Kipperköp, die nicht Verwandtschaft oder zumindest gute Freunde auch in Israel haben. Wir haben dann überlegt, können wir die Veranstaltung, die wir geplant haben, eigentlich so weitermachen oder müssen wir die am Ende gar absagen? Wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir das nicht machen, weil dann natürlich die, die Terror gegen Juden in Israel ausüben, ja am Ende sogar noch Kontrolle über unser Leben haben, weil Karneval zu feiern heißt ja auch, jüdisches Leben im Karneval sichtbar zu machen und wir wollten darauf nicht verzichten, aber wir haben jedem einzelnen Mitglied ganz klar gesagt, jedem von euch steht es natürlich frei, an den Veranstaltungen teilzunehmen, überhaupt Karneval zu feiern. Wir haben immer eine große traditionelle, etwas interne Sitzung in der Synagoge in Köln, dass einige Mitglieder dort nicht maskiert, nicht kostümiert zu der Veranstaltung gekommen sind. In dem Gemeindesaal hängen auch jetzt noch die Bilder der Geiseln, die die Hamas am 7. Oktober genommen hat. Und vor diesem Hintergrund haben einige Mitglieder gesagt, wir kommen, wir feiern mit, aber wir können uns nicht kostümieren, dann ist uns nicht zumute nach. Das ist also sehr unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir im Karneval auch in dieser Session aktiv bleiben, weil wir einfach dem Terror nicht die Macht geben wollen, die er gerne hätte.
Jetzt ist ja diese Woche auch noch ein jüdischer Student in Berlin von einem mutmaßlich pro-palästinensischen Kommilitonen krankenhausreif geschlagen worden. Ja. Eine Exmatrikulation des Schlägers soll rechtlich nicht möglich sein, sagt Berlins Wissenschaftssenatorin Ciborra. Was halten Sie davon?
Da kann ich jetzt natürlich nur auch meine persönliche Meinung geben, weil wir das jetzt in unserem Verein bisher gar nicht diskutiert haben. Wenn es rechtlich nicht möglich ist, dann finde ich das bedauerlich. Ich fände, es wäre ein sehr, sehr starkes Zeichen und ein sehr starkes Signal, wenn eine deutsche Hochschule mal hingehen würde und würde sagen, wer einen Juden schlägt, weil er mit ihm politisch nicht einer Meinung ist, sich womöglich provoziert fühlt und auf diese Art und Weise seinen Judenhass ausübt, hat an einer deutschen Hochschule nichts zu suchen und hat in Deutschland nicht das Recht, einen akademischen Grad zu erwerben. Weil das sind wirklich harte Maßnahmen, die man auch spürt, die man auch sieht. Klares Stoppschild, das fände ich schon notwendig.
Findet Lorenz Beckhardt, Sprecher des jüdischen Karnevalsvereins Kipperköp. Schläge, Tritte, Knochenbrüche im Gesicht. Der Berliner Student Lahav Shapira landet im Krankenhaus. Der Schläger ist ein Kommilitone, der seine blinde Wut über Israel an Shapira ausgelassen hat, mutmaßlich, weil der Jude ist. Die Polizei stuft die Tat als antisemitisch ein. Eine von vielen, die sich seit dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel häufen. Dazu die Meinung von Anne Görler.
Stop repeating stories, hört auf, die Geschichte zu wiederholen, so heißt eine Website des Zentralrates der Juden. Den Davidstern an meiner Tür habe ich schon von weitem gesehen, sagt eine alte Frau in einem Video. Ich habe sofort gewusst, was das bedeutet in diesen Zeiten. Und meine Kette mit dem Davidstern habe ich seitdem nie wieder sichtbar getragen. Es ist kein historischer Film, das Video ist wenige Wochen alt. Auch Lahav Shapira war sichtbar als Jude, als jemand, der sich offen politisch engagiert an der Freien Universität Berlin. Jetzt ist er mutmaßlich Opfer von dem, was man antisemitisch motivierte Straftat nennt. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel wurden mehr Juden denn je in Deutschland geprügelt, getreten, beleidigt, behandelt wie Dreck. Weit mehr als 2000 seit dem 7. Oktober. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sagte nach dem Überfall der Hamas, Besuche von Gottesdiensten in Synagogen und von Veranstaltungen seien weniger geworden und jüdisches Leben weniger sichtbar. Viele Veranstaltungen hätten jüdische Mitbürger ganz abgesagt aus Angst. Stop repeating stories. In dem Video heißt es weiter, von den Nachbarn hat keiner gefragt, wie es mir geht. Nur diese weinenden Emojis auf WhatsApp, die haben sie alle gepostet, ergänzt in dem Film eine junge Frau. Lahav Shapira wurde krankenhausreif geschlagen von einem 23-jährigen Irgendjemand, dessen Treiben jetzt Gegenstand ist der umfangreichen Ermittlungen der besonderen Aufbauorganisation Nahost, der Berliner Polizei und der Staatsanwaltschaft. Die Freie Universität Berlin steht unter Beschuss, weil sie den mutmaßlichen Prügelknecht nicht rausschmeißt. Die Rechtslage gebe es nicht her, heißt es. Das ist ein Politikum. Die einen sagen so, die anderen so. Aber geht es um einen einzelnen Prügelstudenten? Tausende haben zugeschlagen seit dem 7. Oktober. Stop repeating stories. Nur weinende Emojis, sagt die junge Frau auf der Website des Zentralrates der Juden. Und tatsächlich, wer steht auf für die Jüdinnen und Juden in unserem Land?
Für viele Menschen gehört Pornografie zum Alltag. Im Internet ist sie auch jederzeit verfügbar. Wer allerdings die Kontrolle über den Konsum verliert, rutscht schnell in die Sucht ab. Und je länger die besteht, desto schwieriger wird es, wieder rauszufinden. Sarah Hennings hat eine junge Frau aus Mannheim getroffen, die viele Jahre süchtig war, es aber trotzdem geschafft hat.
Wenn ich viel Pornografie konsumiert hatte, hatte ich auch viel mehr Schwierigkeiten, irgendwie da Sex zu haben, weil das ging gar nicht. Ich brauchte den nächsten Kick.
Sagt Katharina, die eigentlich anders heißt, 30 Jahre alt ist und in Mannheim lebt. Erotikhefte, pornografische Comics, Mangas und Videos bestimmten 10 Jahre lang ihr Leben. Angefangen hat alles in ihrer Kindheit. Ihr Vater schaute Pornos und das scheint bei ihr Spuren hinterlassen zu haben.
Ich weiß noch, dass ich als Kind schon immer so ansatzweise irgendwie in diese pornografischen Richtungen gedacht habe, obwohl ich ja noch gar nichts wusste davon. Mir da sowieso gute Nachtgeschichten ausgedacht habe und das wurde dann mit den Jahren mehr.
6 bis 8 Stunden im Schnitt pro Tag schaute sie sich die Videos, Heftchen und Bücher an, bis sie im Büro die Zeit vergaß und dadurch die Alarmanlage auslöste.
Ich habe dann tatsächlich auf der Arbeit das auch konsumiert und konnte nicht aufhören. Das ist ja auch eine Sache von Sucht. Und bin dann zu spät raus und da hatte die Alarmanlage schon scharf geschaltet und das war einer der Gründe, warum ich dann meinem Arbeitgeber davon auch erzählt habe.
Auch mit Freunden und Familie sprach sie offen über ihre Sucht. Sie machte eine Therapie und schaltete zum Beispiel eine Kindersicherung am Handy ein. Damit kann sie bestimmte Apps und Internetseiten nicht mehr nutzen. Katharinas Geschichte ist kein Einzelfall, sagt der Psychologe Rudolf Stark von der Universität Gießen. Er forscht zum Pornografiekonsum und geht davon aus,
dass bei Männern ungefähr 3% der Erwachsenen Bevölkerung davon betroffen sind. Bei Frauen ist es weniger, da gehen wir von deutlich unter 1% aus. Da sind wir in einer ähnlichen Dimension wie zum Beispiel eben Alkoholsucht oder bestimmte Angststörungen.
Dass die Menschen überhaupt in die Sucht abdriften, liegt daran, dass das Gehirn immer mehr von dieser offenbar attraktiven Materie bekommen will, sagt der Psychologe. Leider gibt es aber zu wenig Therapeuten, die eine Pornografie-Nutzungsstörung, wie sie medizinisch richtig heißt, behandeln können. Mit einer neuen Form der Psychotherapie, an der Rudolf Stark gemeinsam mit seinem Team arbeitet, soll sich das aber künftig ändern.
Einmal geht es darum, mit diesem Konsumdruck umgehen zu lernen und auf der anderen Seite natürlich auch um die Frage, was hat das mit der eigenen Biografie zu tun, welche Funktion hat die Pornografienutzung. Das sind sozusagen die beiden Stränge, an denen in der Therapie gearbeitet wird.
Katharina hat aber Glück gehabt und einen Psychologen gefunden, der ihr helfen konnte. Inzwischen ist sie seit einem Jahr suchtfrei.
Sarah Hennings hat sich von einer ehemals pornosüchtigen Frau ihre Geschichte erzählen lassen. Auf swraktuell.de können Sie sie nachlesen, samt Hintergrundinformationen und Unterstützung für Betroffene finden Sie unter anderem bei Caritas und Diakonie. Mehr als 5 Millionen Menschen in Deutschland sind muslimisch. Von einer einheitlichen Gruppe kann allerdings nicht die Rede sein. Da sind SunnitInnen und SchiitInnen, alevitischgläubige und Angehörige der Ahmadiyya. Außerdem gibt es liberale Musliminnen und Muslime. Mit letzteren hat sich diese Woche die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart auf einer Tagung beschäftigt. Utku Pasalkaya war für uns dort.
Seit rund 14 Jahren gibt es den Liberal-Islamischen Bund. Fast genauso lange ist Annika Mechmeti aus Bendorf bei Koblenz mit dabei.
Das ist einfach eine Heimat für mich, für meine Familie, für mein Kind. Ich möchte was verändern in der Gesellschaft. Ich möchte auch Angebote machen an diejenigen, die einen anderen Islam suchen oder den Islam neu denken möchten, wenn man es mit Katalin Amipur auch so ein bisschen sieht. Der Bedarf ist da. Wir haben ganz, ganz viele dankbare Mitglieder und ich bin auch eins davon.
Das neue Denken zeigt sich zum Beispiel in der Rolle der Frau. Eine Muslimin als Vorbeterin für die Gemeinde ist genauso wenig ein Tabu wie das gemeinsame Gebet von Frauen und Männern. Inspiriert ist die Bewegung, so die Vertreter, vom liberalen Judentum, das ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Susanne Jakubowski von der israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs sieht Parallelen zum liberalen Judentum und berichtet von der egalitären Gruppe, die es seit 12 Jahren in Stuttgart gibt.
Früher nannten wir uns erst liberal, aber im Grunde genommen geht es um die Gleichberechtigung, also Egalität der Geschlechterrollen innerhalb des Gottesdienstes und innerhalb der Gruppe. Und daher war uns dieser Begriff liberal schon sehr nah. Und wir haben auch geschmunzelt, dass man ständig darauf Bezug genommen hat. Wir haben auf das liberale Judentum geguckt. Das ist ja im Grunde genommen schon 200 Jahre alt in Deutschland. Ist in Deutschland entstanden?
Der Liberal-Islamische Bund hat nur rund 300 Mitglieder. Und trotzdem ist er mit seiner liberalen Ausrichtung wichtig für Musliminnen und Muslime. Zum Beispiel für Leila Jagiella aus Heidelberg.
Ich bin Transfrau und insbesondere, ich sag mal so vor 20 Jahren, vor 10 Jahren als muslimische Transfrau Räume zu finden, wo du willkommen bist, wo du einfach so beten kannst. Das war nicht selbstverständlich und der Liberal-Islamische Bund hat diese Räume aber geschaffen und das ist auch was, was ich bis heute unglaublich wichtig und unterstützenswert finde.
Die liberalen islamischen Organisationen sind klein. Hussein Hamdan von der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart traut ihnen aber durchaus zu, das muslimische Leben in Deutschland zu beeinflussen.
Natürlich ist es so, dass der liberale Islam die großen, bereits etablierten Verbände, ob es jetzt politisch ist, medial, gesellschaftlich, vor großen Herausforderungen stellt. Sie müssen natürlich auch Antworten liefern für Fragen, die der liberale Islam aufwirft.
Zum Beispiel, wenn eine Muslimin einen Nicht-Muslim heiratet und dann religiös getraut werden möchte. Oder wenn homosexuelle Musliminnen und Muslime eine Gemeinde suchen, um ihren Glauben zu leben. Annika Mechmeti.
Wir hatten Gemeindehandy zum Beispiel, wo die Leute anrufen konnten zu bestimmten Zeiten. Und da haben wirklich die Leute geweint am Telefon und gesagt, endlich, ich bin von dem Druck befreit. Ich kann Moslem sein und schwul. Und das ist ein riesen Druck, der dann von den Menschen abfällt. Die müssen sich nicht entscheiden zwischen ihrer Sexualität und ihrer Religion.
Der Islam gehört zu Deutschland. Dieser Satz des früheren Bundespräsidenten Christian Wulff wird bis heute immer wieder zitiert und ebenso oft auch in Frage gestellt. Denn bei Islam denken viele vor allem an erzkonservative Muslime, die Frauen gleiche Rechte absprechen und Diversität negieren. Anders ist das beim liberalen Islam, den die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart diese Woche diskutiert hat. Mit dabei war Friedmann Eisler, der Islambeauftragte der Württembergischen Landeskirche. Herr Eisler, was genau verstehen Sie unter dem liberalen Islam?
Ein liberaler Islam wäre einem eigenständigen Denken verpflichtet, das nicht auf Autorität fixiert bleibt. Und das dann auch in die Debatte geht, also die Debatte sozusagen schätzt und historisch kritische Einordnungen nicht als Schwäche begreift und Differenz nicht als Bedrohung. Ein Schlüssel einer liberalen Auslegung liegt in der Erkenntnis, dass die theologischen und rechtlichen Prinzipien ja nicht einfach absolut gegeben sind, also nicht quasi vom Himmel gefallen sind, sondern jeweils Produkte ihrer Zeit.
Im Beitrag vorhin haben wir ja gehört, dass es den Liberal-Islamischen Bund schon seit einigen Jahren gibt. Trotzdem ist er im Vergleich zu den großen Verbänden wie DITIB oder Milli Görüş ziemlich klein geblieben. Woran liegt denn das?
Den Ausdruck liberal lehnen sehr viele Muslime ab. Für die einen klingt er zu sehr nach Parteipolitik. Ja, wir haben ja auch eine liberale Partei zum Beispiel. Für die anderen steht er in erster Linie für Werte der westlichen Gesellschaften, die als liberal bezeichnet werden dann. Aber auch dann als sehr stark religionskritisch oder gar feindlich wahrgenommen werden. Und da finden sich viele religiöse Menschen nicht wieder. Es kommt hinzu, Muslime, die man als liberal bezeichnen könnte, sind in aller Regel gut integriert. Sie beteiligen sich sowieso. Sie haben nicht das Bedürfnis, sozusagen aus religiösen Gründen gesondert sich zu organisieren, also was Islamisches da draufzusetzen. Das brauchen die und wollen die gar nicht. Das heißt, wir haben hier unabhängig von den Verbänden eine Vielfalt, die auch nicht in der Weise konservativ ist, wie das die Verbände sind. Untersuchungen zeigen, dass die Zustimmungswerte zu Deutschland insgesamt hoch sind. Aber gleichzeitig sind die großen Player, wenn wir sie so nennen wollen, wie etwa DITIB oder Milli Görüş, auf vielfache Weise eng mit der Türkei verbunden. Da wird also dann betont, dass die eigene Identität geschützt werden muss, bewahrt werden muss vor den schädlichen Einflüssen der westlichen Gesellschaft zum Beispiel. Da wird dann letztlich nicht auf Integration gesetzt, sondern eher auf Wahrung einer gewissen Distanz. Insofern ist das tatsächlich durch die prominenten Player sozusagen ein bisschen auch ein verzerrtes Bild, das wir da gewinnen.
Wie groß ist denn überhaupt der Liberal-Islamische Bund? Wie viele Mitglieder hat er im Vergleich zu den großen Verbänden? Und wie könnten die denn eine lautere Stimme bekommen?
Das sind ja im Grunde, ich sag mal, ein paar hundert. Ja. Also 300 Mitglieder wurde genannt, die Zahl. Dann werden noch ein paar online erreicht. Das fällt zahlenmäßig sozusagen nicht so wirklich ins Gewicht. Es müssten im Grunde sich Leute zusammentun. Es müssten Gemeinsamkeiten benannt werden, die eine mindestens liberalere Auslegung ausmachen. Also eine kritische Erforschung der eigenen Geschichte ist nicht gleich eine Relativierung der Offenbarung. Das wäre so eine Grundlage, die man einfach miteinander stark machen müsste. Es ist nicht areligiös und nicht gegen die Religion, wenn man da nochmal historisch dran geht. Oder etwa, dass Religion und Politik getrennt betrachtet werden sollen und so weiter.
Wie sieht denn Ihre Prognose aus? Wird sich die Dominanz der konservativen muslimischen Verbände halten oder meinen Sie, der Islam in Deutschland wird liberaler werden?
Also im Prinzip wäre es ja eine Hilfe und Brücke, eben zu sagen, wir sind da in einer sogenannten liberalen Gesellschaft. Wie können wir religiöse Vorschriften als zeitbedingt verstehen? Wie können wir sagen, naja, der Koran war in der damaligen Zeit für mehr Frauenrechte eingetreten. Das sollte auf heute übertragen werden. Also die Stoßrichtung, nicht die einzelnen Regelungen aus dem 7. Jahrhundert. Das wären ja im Grunde Ansätze, auch Verbindendes zu schaffen. Es gibt die hoffnungsvollen Stimmen, die sagen, das liberalere Weltbild wird sich wie bei den christlichen Kirchen mehr und mehr durchsetzen. Aber so wie ich die Lage heute sehe, kann ich das überhaupt nicht feststellen. Also ich sehe das nicht. Der liberal-islamische Bund ist für wenige Muslime attraktiv.
Einschätzungen von Friedmann Eisler waren das, dem Islambeauftragten der Württembergischen Landeskirche. Jede vierte Frau in Deutschland erlebt in ihrer Partnerschaft sexuelle oder andere Gewalt. Und das geht quer durch alle Bevölkerungsgruppen. Viele der Frauen fliehen in Frauenhäuser, meistens mit ihren Kindern, die oft traumatisiert sind. Da ist psychologische Hilfe gefragt, die bei Jungen allerdings anders aussehen muss als bei Mädchen. Für Erstere sind zum Beispiel männliche Pädagogen wichtig, wie Solveig Naber erfahren hat.
Detlef Castello ist Anfang 50, freundliche Augen, grauer Bart. Er wirkt ruhig und gelassen. Drei Jungen betreut er derzeit. Sie sind zwischen 7 und 16 Jahre alt. Ihnen ein anderes, gewaltfreies Rollenbild zu vermitteln, das ist seine Aufgabe.
Dass ein Mann jetzt nicht unbedingt Motorrad fährt, Alkohol trinkt und eine Frau verprügelt oder mit Aggressionen reagiert, sondern die Vielfältigkeit von einem Mann, dass man auch kocht, Ausflüge macht, ein verlässlicher Ansprechpartner ist und Konflikte ohne Aggressionen lösen kann.
Das Wichtigste ist Verlässlichkeit. Das kennen die Jungen meist nicht, sagt Castello. Er meldet sich deshalb regelmäßig bei ihnen, mindestens einmal die Woche. Bei Treffen gehen sie ins Kino oder zu einem Basketballspiel. Manchmal kochen sie auch zusammen. Castello ist für die Jungen immer erreichbar. Sie können sich bei ihm melden, wenn sie reden wollen oder es Probleme gibt. Auch mal mit der Mutter.
Und dann besprechen wir wirklich Themen, die sie mit der Mutter auch nicht besprechen. Ich habe jetzt gerade einen Jungen, der hat so den ersten Liebeskummer. Und da habe ich mit der Mutter mal kurz drüber gesprochen. Sie wusste nichts davon. Also die schauen schon ganz, ganz genau hin, was macht der Detlef, in welcher Situation. Und ich glaube, die orientieren sich schon sehr an der männlichen Rolle. Und sie haben zu Hause einfach kein Vorbild in dem Moment.
Castello begleitet die Jungen in der Regel über mehrere Jahre. Das Programm gibt es seit 2004. Ins Leben gerufen hat es Rita Wutz. Bei ihrer Arbeit mit den Kindern sind ihr Unterschiede aufgefallen, erklärt Wutz.
Ich habe gemerkt, dass ich mit meinen Angeboten bei den Jungs nicht ankam. Und dann natürlich auch festgestellt, es kann nicht sein, dass die Hälfte des Klientels keine Angebote hat. Die benötigen diese Angebote genauso wie die Mädchen. Und habe dann darüber nachgedacht, wie wäre es denn, wenn es ein Mann machen würde, dieses Angebot.
Inzwischen haben das Konzept auch andere Frauenhäuser übernommen. Denn es ermöglicht den Jungen, sich jenseits gewalttätiger Rollenmuster zu entwickeln, sie nicht zu übernehmen. Das macht sie später weniger anfällig für gewalttätiges Verhalten, ist Detlef Castello überzeugt.
Ich glaube, wenn nicht eingegriffen werden würde, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass die Jungs, wenn die später in Beziehung sind, natürlich genau so agieren wie das Rollenbild, was sie vorher erlebt haben. Sprich der Vater, der Lebensgefährte, dass sie ihre Partnerin wahrscheinlich dann schlagen würden oder psychisch unter Druck setzen.
Dem negativen Männerbild ein positives entgegensetzen, das ist Castellos Leitsatz. Dass die Jungen die Chance auf ein normales Leben bekommen, mit gesunden Beziehungen, ohne Gewalt.
Solveig Naber war das über das spezielle Jungenprogramm im Frauenhaus Trier. Auf die Stimmen der Teilnehmer hat sie in ihrem Beitrag verzichtet, um die Jungen nicht zu gefährden. Kostüme, Büttenreden, Straßenumzüge, all das gehört zur fünften Jahreszeit. In Mainz schätzt man außerdem die berühmten Kreppel, die anderswo Berliner oder Krapfen heißen. Eine Fastnacht ohne das Hefegebäck mit süßer Füllung ist für viele Narren und Närrinnen undenkbar. Jens Alinia hat eine Kreppelbude in Mainz-Gonsenheim besucht.
Guten Tag, welche Füllung hätten Sie denn gerne? Heute haben wir zur Auswahl Himbeer, Aprikose, Pflaume, Vanille, Eierlikör, Nutella oder Oreo.
Tja, bei so vielen Kreppelfüllungen muss die Kundin erst mal überlegen. Aber dann, 6 Stück bitte mit Cremes von
Eierlikör, Weißwein, Vanille.
Im alten Ortskern von Mainz-Gonsenheim steht jedes Jahr kurz vor der Fastnacht diese umfunktionierte Weihnachtsmarktbude. Und er ist praktisch der Kreppelmeister Marlon Krotschek aus einer Mainzer Schaustellerfamilie.
Genau, und wir machen das auch ausschließlich nur während und kurz vor der Fastnacht, weil für uns ist das ein Fastnachtsgebäck. Und danach hören wir auch schon wieder auf.
Aber bis Aschermittwoch gibt's in der Kreppelbude richtig was zu tun. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie macht man denn das leckere Hefegebäck am besten? Aha, hier steht am Eingang schon die große Teigmaschine.
Also jetzt setzen wir gerade unseren nächsten Kreppelteig an. Da tun wir als Vorstufe einen Hefeansatz machen. Das heißt, wir tun die Hefe mit Wasser anmischen und ein bisschen Mehl und lassen den Hefeansatz hochgehen. Jetzt tun wir die Eier aufschlagen. Wir benutzen auch nur Frischeier. Das ist uns sehr wichtig. Und da kommen insgesamt bei uns in den Teig 5 Eier rein. Salz, Zucker.
Und was noch? Ha, der Schaustellersohn grinst. Die genaue Rezeptur und andere Zutaten werden nicht verraten.
Und die bleiben auch Betriebsgeheimnis, Familienrezept.
Okay, nur so viel. Die Kreppelteiglinge werden in Handarbeit portioniert und müssen etwa eine halbe Stunde lang ruhen.
So, jetzt tun wir unsere Kreppel erstmal in den Gärschrank. Der ist dafür da, dass sie warm gehalten werden, dass sie hochgehen und feucht gehalten werden.
Dann ab in die Fritteuse. Die Hefeteigkugeln werden jetzt
goldbraun ausgebacken von beiden Seiten. 10 Sekunden lassen wir sie abtropfen, dann werden sie in Vanillezucker gezuckert.
Und hier sehen wir auch schon den passenden Spruch. Das Erste, was man bei einer Diät verliert, ist die gute Laune.
Das stimmt, ne? Man darf ja dann so Leckereien wie die Kreppel nicht essen, ne? Muss man halt drauf verzichten.
Aber nicht zur 5. Jahreszeit. Schon wieder werden 8 Teile gefüllt, diesmal mit Nougat-Creme und Himbeermarmelade. Für die Kunden ist mal ganz klar, Fasnacht ohne Kreppel geht gar nicht. Das ist praktisch.
Wie Wegwurst und Woi? Der Kreppel gehört einfach dazu.
Und ich finde es auch immer ein schönes Mitbringsel, wenn man irgendwo hinkommt in eine Gruppe und hat dann so eine Kiste mit Kreppel dabei. Da freut sich eigentlich jeder drüber.